The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen wunderbaren guten Morgen. Mein Name ist Dagmar Rosenfeld und ich freue mich, Sie in den Tag begleiten zu dürfen. Heute ist Donnerstag, der 31. Juli.
Ein Loch ist im Eimer, Karl Otto, Karl Otto, ein Loch. Verstopf es, oh Henry, oh Henry, oh Henry.
Ein Loch ist in der Haushaltsplanung. In der Finanzplanung bis 2029 klafft eine Lücke von sage und schreibe 172 Milliarden Euro. Und wie O. Henry geht es Lars Klingbeil. Er muss das Loch stopfen.
Mach's dicht!
Eine Aufgabe, die der Bundesfinanzminister so beschreibt.
Es gibt jetzt keine Zeit zu verlieren, sondern wir fangen jetzt an mit der Aufstellung des Haushaltes für 2027. Und der wird uns als Regierung wahnsinnig viel abverlangen. Das wird eine der größten innenpolitischen Herausforderungen, die wir jetzt in den nächsten 12 Monaten zu bewältigen haben. Das wird auch dazu führen, dass alle sich bewegen müssen. Ich will das hier sehr klar sagen. Jede und jeder, der da am Kabinettstisch sitzt, wird sparen müssen. Und wir haben diesen strikten Konsolidierungskurs, den ich auch von allen einfordere.
Das sagte Lars Klingbeil gestern, als er auf einer Pressekonferenz den Haushaltsentwurf für 2026 und die langfristige Haushaltsplanung vorgestellt hat. Nun, für eine Koalition, der die gemeinsame Wahl von Bundesverfassungsrichtern bereits alles abverlangt und schon hier keiner der Partner bereit ist, sich zu bewegen, für eine solche Koalition wird die Konsolidierung der Finanzen nicht nur eine der größten innenpolitischen Herausforderungen sein, sondern zu einer existenziellen Frage werden. Der Haushalt ist in Zahlen gegossene Politik, heißt es gemeinhin. Doch ist der Gestaltungsspielraum der Regierenden tatsächlich nur gering, denn der überwiegende Teil der Finanzmittel ist gebunden. Nimmt man allein die Ausgaben für Verteidigung, Soziales und Zinsdienst, so ist die Hälfte der Gelder bereits ausgegeben. Verkarstet und versteinert, das hat schon Peer Steinbrück in seiner Zeit als Finanzminister über den Bundeshaushalt gesagt. So gesehen sind die Zahlen im Haushaltsentwurf für das kommende Jahr Hinweisschilder an die politisch Verantwortlichen, wo Handlungsbedarf besteht, um wieder Handlungsspielraum zu bekommen. Im Etat für das Arbeitsministerium, der mit rund 198 Milliarden Euro den mit Abstand größten Posten ausmacht, gehen 128 Milliarden, also rund 65% des Etats, in die Bezuschussung der Rentenkasse. Für das Bundesgesundheitsministerium sind 20,1 Milliarden Euro vorgesehen und fast 70% davon werden für den Zuschuss in den Gesundheitsfonds verwendet. Allein diese Zahlen summieren sich zu zwei Worten, die rot über den Sozialversicherungssystemen aufleuchten: akut reformbedürftig.
Wir nehmen insgesamt, das sehen Sie in den Haushaltsplanungen für 26, 7,6 Milliarden auf, um die Sozialversicherung zu stabilisieren. Und gleichwohl will ich hier anmerken, das handelt sich um kurzfristige Stabilisierung. Langfristig wird es so nicht funktionieren, dass wir immer wieder die Probleme mit Steuergeldern lösen. Und deswegen haben wir auch verabredet, und das ist meine klare Erwartung, die ich hier formulieren will, dass mit der Reform unserer Sozialversicherungssysteme, die ja in verschiedenen Kommissionen jetzt in der Regierung eingesetzt wurden oder noch werden, dass wir da auch gucken, wie wir den Sozialstaat effizienter machen können.
Auch das sagte Lars Klingbeil gestern. Im Widerspruch zu dem angekündigten Reformwillen stehen die tatsächlichen Handlungen der Regierung. Das Rentenniveau wird für die kommenden Jahre festgeschrieben und die Mütterrente wird ausgeweitet. Statt das System zu entlasten, wird es also belastet. Zudem hat Klingbeil deutlich gemacht, wo der Reformwille der SPD endet. Nämlich bei einer Verlängerung der Lebensarbeitszeit, wie sie seine Kabinettskollegin Katharina Reiche ins Spiel gebracht hat. Zu ihrem Vorschlag sagte er:
Sie hat in der konkreten Sache die Unterstützung nicht, weil wir das auch in den Koalitionsverhandlungen sehr klar besprochen haben, dass es keine Erhöhung des Renteneintrittsalters geben wird. Ansonsten, finde ich, sind dieser Kommission keine Denkverbote mitgegeben.
Das Denken der Kommission soll also nicht über den sozialstaatlichen Horizont der SPD hinausgehen. Wenn es dabei bleibt, dann ist eine wirkliche Reform der Sozialversicherungssysteme im Eimer, bevor die Kommission ihre Arbeit überhaupt aufgenommen hat. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Abt Nikodemus Schnabel lebt als Geistlicher in Jerusalem und spricht über seine Gedanken zum Nahostkonflikt.
Man gewinnt mehr zur Sicherheit, wenn man sich Freunde schafft.
Börsenreporterin Anne Schwedt analysiert den jüngsten Fed-Entscheid. Außerdem blicken wir auf eine schottische Insel, wo die Einwohner ein Stück Geschichte geborgen haben. Und wir hören den Sound von Madagaskar. Der Nahostkonflikt eskaliert immer weiter. Mehr als je zuvor steht die humanitäre Lage im Gazastreifen im Fokus. Hilfsorganisationen berichten von akuter Unterernährung der Zivilbevölkerung, zerstörter Infrastruktur und einem eklatanten Mangel an medizinischer Versorgung. Und der internationale Druck, diesen Konflikt zu Ende zu bringen, der wächst. Frankreich hat als erstes G7-Land angekündigt, einen palästinensischen Staat anzuerkennen. Und auch Großbritannien stellt eine Anerkennung in Aussicht. Einer der Staaten, die Palästina bereits als eigenen Staat betrachten, das ist der Vatikan. Mit einem besonderen Abkommen im Jahr 2015 setzte der Heilige Stuhl ein diplomatisches Signal für eine Zwei-Staaten-Lösung. Ein Mann, der den Konflikt aus nächster Nähe erlebt, ist Abt Nicodemus Schnabel. Er leitet die Domitio-Abtei in Jerusalem, lebt seit über 20 Jahren im Heiligen Land, spricht Arabisch, Hebräisch und als gebürtiger Stuttgarter natürlich Deutsch. Und er ist ein gefragter Brückenbauer im interreligiösen Dialog. Abt Nicodemus Schnabel ist weder pro Israel noch pro Palästina. Er ist pro Mensch. Wie er diese Haltung lebt und auf die Situation im Nahen Osten blickt, als Abt, als Deutscher, als Christ, das hören Sie jetzt. Guten Morgen, Abt Nicodemus.
Guten Morgen.
Abt Nicodemus, Sie haben ja erlebt, Sie leben seit mehr als 20 Jahren in Israel, was der 7. Oktober 2023, der brutale Überfall der Hamas-Terroristen, mit dem Land gemacht hat. Es hat das Land tief erschüttert. Heute, fast 2 Jahre später, wie nehmen Sie die Stimmung in Israel wahr?
Ja, eigentlich kann man sagen, es ist alles noch schlimmer geworden. Und ich kann auf beide Seiten gucken, Israel und Palästina. Ich beschreibe das in so einem Bild, es ist wie so ein Ozean von Leid, der ja mich umgibt. Weil wenn man sieht, die Familien, deren ja, liebe Menschen als Geiseln genommen wurden, verschleppt wurden nach Gaza, sind dort immer noch. Da unvorstellbar, also bald 700 Tage, also skandalös. Wenn man sieht, die Palästinenser leiden mittlerweile in Gaza dermaßen, dass es darum geht, durch das blanke Überleben nicht zu verhungern. Wenn man schaut in der Westbank, was mich gerade sehr beschäftigt, gerade meine christlichen Geschwister, die dort große Sorgen um ihre Zukunft machen, weil wir haben einen steigenden Anstieg der Siedlergewalt. Wenn ich einfach sehe, ganz viele wunderbare Menschen, will ich auf beiden sein, ich glaube, das ist mir wichtig. Die Mehrzahl der Israelis und Palästinenser sind einfach großartige, wunderbare Menschen. Es sind zwei Völker, die ganz viel Wert auf Bildung legen, die wirklich einen ganz spritzigen Humor haben und alles. Und wenn ich einfach sehe, ja, diese beiden Völker, die so wunderbar sind, egal ob man nach Ramallah geht oder Tel Aviv, man hört immer Leid. Man hört Geschichten von zerstörten Biografien. Man hört Geschichten von Ängsten, viele Zukunftsängste. Ich finde, das ist immer nie gut, wenn ein Volk sich Angst um die eigene Zukunft macht. Und ja, also es ist gerade eine Situation, in der man depressiv werden könnte. Also man braucht schon wirklich viel Hoffnung im Herzen, dass man froh in die Zukunft schaut momentan.
Gott um Frieden bitten ist das eine, Frieden machen, das ist dann doch Menschensache. Glauben Sie noch an eine friedliche Lösung des Konflikts zwischen Israel und den Palästinensern?
Klares Ja, sonst müsste ich schon längst meine Koffer packen und wieder zurück nach Deutschland gehen. Wie gesagt, ich bin ja freiwillig hier. Ich bin deutscher Staatsbürger. Ich lebe zwar seit bald im Vierteljahrhundert als Mönch hier, aber ich muss jedes Jahr auch neu ein Visum beantragen. Und tatsächlich, viele verstehen das ja nicht, sowohl in Deutschland wie auch hier im Land, die nämlich mir sagen, hey, du kannst doch heimfliegen, flieg doch heim, warum hältst du hier aus, was soll das? Wenn ich könnte, ich wäre hier sofort weg. Und der Grund ist, warum ich auch hier bleibe mit meinen Brüdern, ist, weil ich glaube, ja, Zusammenleben, Frieden, eine Lösung ist möglich. Und die ist auch gar nicht so schwierig. Ich glaube, es geht um diesen ganz einfachen Blick zu erkennen, der andere ist genauso Mensch wie ich.
Sie haben den Konflikt vor kurzem in einem Interview so beschrieben. Den jüdischen Israelis geht es um Sicherheit und den Palästinensern um Freiheit. Das sind die eigentlich beiden großen Überschriften dieser Auseinandersetzung. Wie kommen diese beiden Interessen, wie können diese beiden Interessen zusammenkommen? Also Frankreich und Großbritannien zum Beispiel plädieren jetzt für eine Anerkennung Palästinas als Staat. Ist das der Weg?
Gut, Sie sprechen natürlich mit einem Mönch, mit einem Katholiken und wie auch der lateinische Patriarch ja jetzt neulich im Heute-Journal auch gesagt hat, also wir als katholische Kirche haben natürlich Palästina als Staat schon anerkannt, weil wir tatsächlich große Verfechter des Selbstbestimmungsrechts der Völker sind. Wir sagen ja, das Selbstbestimmungsrecht der Völker gilt auch für die Palästinenser und wir haben diese doppelte Solidarität. Warum haben wir eine ganz besondere Solidarität auch gegenüber dem Staat Israel? Weil wir eben besondere Verpflichtungen mit dem jüdischen Volk und den jüdischen Glaubensgeschwistern, wie die Päpstin würde sagen, unsere älteren Geschwister am Glauben haben. Und das ist jetzt ein emotional sehr aufgeladenen, eigentlich ja Sehnsuchtsort. Ich habe mal gesagt, Jerusalem ist eigentlich so die Sehnsuchtshauptstadt der Welt. Und jetzt ist genau die Frage, wie schaffen wir das, dass es nicht explodiert, sondern zusammenkommt. Und deswegen glaube ich, die Zwei-Staaten-Lösung ist unfassbar unattraktiv, ja, aber etwas sehr Realistisches. Weil ich glaube, es ist die einzige Lösung, diese Quadratur hinzubekommen, dass die jüdischen Israelis wirklich Sicherheit haben, mit klaren Grenzen ihres Staates, die sie auch verteidigen können, und die Palästinenser Freiheit. Und ich denke, wenn man ganz realistisch durchgeht, werden wir sicher kommen zu Punkten, die der einen oder anderen Seite gar nicht schmecken, die wirklich ein Zugeständnis sind, was wahrscheinlich auch wirklich sehr unpopulär ist. Aber da kann ich wieder nur mein alten Freund Amos Oz zitieren, mit dem ich in den letzten Monaten seines Lebens so eine intergenerationale, interreligiöse Freundschaft pflegen durfte, der mal gesagt hat, wir müssen endlich mal den Kompromiss enttabuisieren. Er selbst hat gesagt, er konnte seine Ehe nur jahrzehntelang führen, weil er eben immer wieder Kompromisse geschlossen hat. Und das kann ich als Abt, der mit Brüdern lebt, auch sagen. Also ein Lebensstil, der immer daran gelegen ist, nach dem Motto, ich setze 100% meines Egos durch und die anderen müssen sich beugen oder ich mache sie fertig. Er führt nicht weiter. Und das ist halt wirklich das, was mich auch nervt. Ich bin halt wirklich genervt von dieser Macho-Attitüde der Politiker, die ich hier erlebe. Sowohl auf israelischer wie auch palästinensischer Seite. Und da würde ich wirklich sagen, also echt, die sollen einmal ihre Macho-Attitüde mal wirklich zurückstellen, sich nicht dafür feiern lassen, dass sie keinen Millimeter nachgeben, sondern Mut haben, einfach ihren, ja, Menschen, für die sie politisch Verantwortung tragen, zu sagen, wenn wir Frieden wollen, wenn wir das wollen, sprich, wenn wir Palästinenser einen eigenen Staat wollen, Selbstbestimmung, eigene Währung und. Und wenn wir Israelis wirklich Sicherheit wollen und angstfrei leben wollen, dann bedeutet das, dass wir A, B, C, D, E, F, G, ja, Punkte halt nachgeben müssen und Kompromisse machen müssen. Deswegen also die Zauberform liegt darin, den Kompromiss zu enttabuisieren. Dann ist das möglich.
Derzeit wird ja vor allem Druck auf Israel gemacht, die Waffen schweigen zu lassen, Hilfsgüter in den Gazastreifen wieder hineinzulassen. Und jetzt gerade haben Persönlichkeiten aus der israelischen Gesellschaft, darunter Künstler wie der Oscar-Preisträger Yuval Abraham und der ehemalige Sprecher des israelischen Parlaments, in einem offenen Brief das Vorgehen der Regierung Netanyahu hart kritisiert. Und sie leiten den Brief mit den Worten ein, wir schreiben dies mit Schmerz, Scham und Wut. Und dann, unser Land lässt die Bevölkerung des Gazastreifens verhungern und erwägt die Zwangsumsiedlung von Millionen von Palästinensern aus dem Streifen. Und diese Unterzeichner fordern die internationale Gemeinschaft auf, harte Sanktionen gegen Israel zu erlassen. Wie denken Sie darüber?
Ja, also mein Weg geht es natürlich so, was ich erlebe. Es gibt tatsächlich ja fast eine Art Zynismuswettbewerb. Wirklich von den Hardlinern und beiden Seiten. Man hat das Gefühl, es ist ein ganz komischer, zynischer Status quo, der da irgendwie am Leben gehalten wird. Und die Frage ist ja, wie geht es weiter? Und da würde ich sagen, den moralischen Kompass neu stellen. Ich glaube, das ist der Lackmustest von allem, was politisch gerade geschieht. Gibt es ein Mehr an Menschenwürde? Fördert es das menschliche Leben? Heilt es Wunden? Oder, und dann wäre sozusagen das Ausschlusskriterium, führt es zu mehr Vernichtung, zu mehr Tod, zu mehr biografischer Zerstörung, zu mehr Leid. Und das haben gerade die Religiösen sehr klar in ihrem moralischen Kompass drin. wenn alle wieder sich an die Wurzeln ihrer Religion besinnen und nicht diesen Hooligans der Religion das Feld überlassen, dann wird dieser Konflikt auch ein anderer. Nur momentan ist es wirklich so, es gibt Menschen, die gerade töten und menschenverachtendes Verhalten schönreden. Da dreht es mir wirklich den Magen.
Jetzt haben wir die Stimme des Christen Nikodemus gehört. Der Christ Nikodemus ist aber auch ein deutscher Staatsbürger und zur deutschen Staatsräson gehört Israels Sicherheit. Was bedeutet dieser Satz für Sie in diesen Zeiten?
Also, ich gebe erstmal ehrlich zu, dass ich mich mit dem Begriff sehr schwer tue. Er stammt ja von Niccolò Machiavelli, Il Principe, also durchaus ein Verächter Demokratie. Und ich meine, Staatsräson meint ja, dass es Ziele gibt, die höher sind, die damit individuelle Moral und Rechte ausschalten. Also das heißt, ich mache mir diesen Begriff nicht zu eigen. Was ich mir zu eigen mache, ist die Haltung, dass ich als deutscher Staatsbürger mit der Geschichte unseres Landes eine ganz besondere Verantwortung habe. Also gegenüber dem jüdischen Staat, dem einzigen jüdischen Staat gegenüber Israel, da gehe ich mit. Aber da muss man eben auch fragen, ist das, was Israel gerade tut, ein Mehr an Sicherheit oder nicht? Und da habe ich zumindest ein großes Fragezeichen. Ich glaube, ja, was zur Sicherheit auch gehört, das ist ja, wie wir zum Beispiel als Deutsche uns sicher fühlen in Europa, ist, dass wir umgeben sind von Freunden. Das ist ja auch mal ein Argument. Also ich meine, das war auch mal anders. Also Frankreich war der Erzfeind, mittlerweile ist es einer der wichtigsten Partner überhaupt. Und auch die anderen Staaten, die an uns angrenzen, sind ja wirklich echte Freunde. Und ich glaube, man gewinnt mehr zur Sicherheit, wenn man sich Freunde schafft, wenn man schaut, dass man in der Region ja Partner hat, Freunde hat, Vertrauen aufbaut. Und ich habe große Fragezeichen, ob die derzeitige Politik in diese Richtung weist.
Abt Nikodemus, ich danke Ihnen sehr, dass Sie Ihre Gedanken mit uns geteilt haben und wünsche Ihnen einen guten Tag in Israel.
Das wünsche ich Ihnen auch in Deutschland. Danke.
Alle Welt redet über KI. Auf der MyWay wird nicht nur geredet, sondern gemacht. Auf unserem Strategiegipfel der Familienunternehmen im September in Berlin haben Sie die Gelegenheit, sich einen eigenen KI-Agenten für Ihr Unternehmen zu erstellen. Also eine Art digitaler Mitarbeiter. Unter der Anleitung von erfahrenen Experten lernen Sie die Optionen und Einsatzmöglichkeiten von künstlicher Intelligenz in Ihrem Unternehmen kennen. Das offizielle Motto lautet: KI ohne Gedöns in 30 Minuten zum eigenen KI-Agenten. Sie gehen also am Ende mit einem eigenen, funktionierenden KI-Agenten nach Hause. Ehrenwort. Das Ganze ist eine von vielen Masterclasses auf der MyWay im Berliner Westhafen. Das gesamte Programm, alle Masterclasses, alle Speaker und Ihre Tickets finden Sie verlinkt in den Shownotes dieses Podcasts. Also schauen Sie rein und schauen Sie vorbei.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da ist der jüngste Zinsentscheid der amerikanischen Notenbank das große Thema. Wie ist der Entscheid ausgefallen und hat sich Donald Trump auch schon geäußert? Das weiß unsere Börsenreporterin Anne Schwed in New York. Also guten Morgen, liebe Anne.
Guten Morgen, Dagmar. Ja, die Fed hat trotz heftiger Kritik von Trump den Leitzins wie erwartet unverändert in der Spanne zwischen 4,25 bis 4,5% gelassen. Die Entscheidung fiel aber mit zwei Gegenstimmen, so umstrittene wie seit Jahrzehnten, nicht mehr aus. Fed-Chef Jerome Powell blieb vage und betonte, dass es noch keine Entscheidung zu einer möglichen Zinssenkung im September gebe. Er verwies auf anhaltende Unsicherheiten und wolle die nächsten Daten abwarten. Trump hat umgehend erneut Druck gemacht, forderte hohe Zinssenkungen und attackierte Powell öffentlich als zu zögerlich. Dow Jones und S&P 500 schlossen daraufhin im Minus. Aber nach Börsenschluss wurde es nochmal richtig spannend, weil gleich zwei Tech-Schwergewichte massiv abgeliefert haben. Microsoft überraschte mit einem Umsatzplus von 18%, starken Cloud-Zahlen und hob die Prognose für das kommende Quartal an. Die Aktie sprang nachbörsig um rund 9% nach oben und überschritt erstmals die 4 Billionen Dollar Marke bei der Marktkapitalisierung. und auch Meta überzeugte. Der Umsatz wuchs um 22%. Die Werbeerlöse lagen klar über den Erwartungen und der Gewinn stieg um 36%. Da ging es für die Aktien nachbörslich um satte 10% nach oben. Getrieben werden beide Unternehmen von massiven Investitionen in künstliche Intelligenz und Infrastruktur. Spannend wird heute, ob auch Amazon und Apple bei diesen Zahlen mithalten können, Dagmar.
Und Dagmar, was geht eigentlich gar nicht?
Dass im wahren Leben Lemuren leider nur selten unterhaltsame Tanz- und Gesangsnummern aufführen. So klingt King Julien aus dem Animationsfilm Madagaskar. Er ist der König der Katalemuren auf dieser wunderschönen Insel vor Ostafrika. Echte Katalemuren leben auch auf Madagaskar, aber da enden dann auch schon die Gemeinsamkeiten mit King Julien. Denn die echten Lemuren, die klingen eher so. Der Landauer Zoo hierzulande hörte bei seinen Katalemuren kürzlich nämlich ganz genau hin. 8 Tage wurden die grauen Halbäffchen mit den geringelten Schwänzen hier mit einem Mikrofon belauscht. Die Aufnahmen wurden dann von einer KI ausgewertet. Man möchte nämlich wissen, wie genau Katalemuren klingen. Der SWR war dabei und hat die Landauer Lemuren auch mal vors Mikrofon gesetzt. Und so klingen sie in Baden-Württemberg. Der Lauschangriff ist zum Schutz ihrer wilden Artgenossen gedacht. Denn die kuscheligen Primaten kommen ausschließlich auf Madagaskar und den umliegenden Inseln vor. Und sie sind bedroht. Die etwa 100 verschiedenen Arten leiden hauptsächlich unter der Abholzung ihres Lebensraums, dem madagassischen Wald. Die KI hilft nun dabei, verschiedene Lemurenlaute voneinander abzugrenzen, damit man nachvollziehen kann, welche Lemurenarten wo genau auf Madagaskar leben. Und mit diesem Wissen kann man dann entsprechende Futterpflanzen anbauen, speziell abgestimmt auf die einzelnen Arten. Die Lemuren in Landau, so berichtet es der SWR, fühlten sich durch den Lauschangriff nicht gestört. Kein Wunder, denn die ein oder andere Nuss oder Traube ist bei der Aktion für die Tiere auch abgefallen. Eine Win-Win-Situation für alle also. Und wer weiß, vielleicht stieg sie ja doch noch, als die Forscherinnen wieder weg waren und die Mikros aus waren. Eine Lemurenparty à la King Julien.
Und Dagmar? Was hat dich heute überrascht?
Wie die Bewohner einer kleinen Insel gemeinsam vor der rauen Küste Schottlands einen geheimnisvollen Schatz der Vergangenheit geborgen haben. Los ging es damit, dass ein Schuljunge auf der Insel Sandy am Strand entlang lief und plötzlich verwittertes Holz eines Schiffwracks aus dem Sand ragen sah. Starke Winde hatten es freigelegt und der Fund, der sprach sich rum. Und schon bald halfen viele der rund 500 Einwohner mit, das Rätsel dieses alten Schiffs zu entschlüsseln. Bauern kamen zum Strand und zogen mit Traktoren das Wrack aus dem Sand. Örtliche Historiker untersuchten es. Archäologen und Forscher wurden hinzugezogen, um das Alter des Holzes zu analysieren. Und jetzt, 1,5 Jahre nach dem Fund, sind die Forscher sicher. Es ist der Rumpf der HMS Hind, einer Fregatte der Royal Navy mit 24 Kanonen, die 1749 in Südengland gebaut wurde und eine aufregende Schiffskarriere gemacht hat. Sie segelte 1758 während des Siebenjährigen Krieges nach Nordamerika und kämpfte für die britische Krone. Sie unterstützte die Eroberung Quebecs. Und während des amerikanischen Unabhängigkeitskriegs diente sie als Geleitschutz für britische Konvois. 1784 wurde dann das ausgediente Kriegsschiff verkauft und im Nordatlantik als Walfänger eingesetzt. Ein Jahr später geriet es dann in einen Sturm und zerschellte an der Küste von Sandy. Dank der Aufzeichnungen in Archiven weiß man, alle Crewmitglieder überlebten den Schiffbruch, aber die HMS Hind, sie sank. Bis sie jetzt wieder das Licht der Welt erblickte, dank der fleißigen Hobbyarchäologen von Sandy. Bald soll das Wrack dort ausgestellt werden. Ein würdiger Lebensabend für ein Schiff, das was erlebt hat. Und selbst als Wrack jetzt der Stolz einer ganzen Insel ist. Und wir erinnern jetzt mit Rod Stewart an die Zeit, als die Fregatte stolz über die Weltmeere segelte. Bleiben Sie aufrecht, irgendwie. Ihre Dagmar Rosenfeld.